Hey, wir sind Nathalie
und Dave
und das hier ist der Heart-Mind-Podcast.
Wir reden über das, was Herz und Kopf bewegt.
Und über was sonst kaum jemand spricht.
Schnapp dir deinen Kaffee, Tee, Matcha
oder Bubble Tea
und setz dich zu uns
auf die Couch. Es redet eigentlich niemand über die etwas andere Ehe.
Das heißt, das Thema für heute?
Ja, unsere Ehe, Partnerschaft. Die Fragen aus der Community waren, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir das als neurodivergente Personen im so schaffen.
Alltag spüren.
Ja, wie wir das spüren, wie wir miteinander umgehen. Vielleicht auch unsere Transformation von hin zu. Ist ja auch sehr spannend.
Ja.
Und keine Ahnung, wir können ja einfach mal so ein bisschen erzählen. Weiß ich nicht.
Also ist dann quasi heute der Opener, warum redet eigentlich keiner über
Nathalie und Dave.
Ja, Partnerschaft und Ehe.
Neurodivergente Partnerschaft und Ehe.
Bei neurodivergenten Menschen, oder?
Ja.
Ja, so in etwa.
Warum redet eigentlich niemand über die etwas andere Ehe?
Ja, über
die nicht normale Ehe.
Irgendwie
ist irgendeine Ehe überhaupt normal? Keine Ahnung.
Ich glaube eh, dass niemand normal ist, aber wir haben halt in der Gesellschaft ein Normal. Das muss irgendwie entstehen.
Okay, also, wir wurden schon öfters mal, noch bevor ich überhaupt einen Instagram-Account hatte, der so gewachsen ist,
ja,
darauf angesprochen, dass wir zusammen einen Podcast machen müssen. Wir haben das halt nie gemacht, weil wir hatten halt niemanden, der uns zuhört.
Ja, wir haben auch gar nicht richtig an uns geglaubt. Und ja, wir haben das auch überhaupt gar nicht für wahr gehalten und haben total gezweifelt. Und alle Dinge, die wir jetzt machen, rückblickend betrachtet, waren immer quasi für uns unvorstellbar.
Ja.
Selbst wenn wir gesagt haben, es gibt keine Limits.
Ja.
Da sind wir einfach reingewachsen.
Und deswegen haben wir jetzt gedacht, also eigentlich wollte ich erst einen Podcast machen, habe ich gedacht, hey Dave, wir müssen zusammen einen Podcast machen.
Du hattest, glaube ich, auch schon mal.
Ich hatte irgendwann mal einen Podcast, also ich hoffe, der ist in der Versenkung nur verschwunden, das war ganz schlimm. Und den hat auch niemand gehört, also nur
weiß
ich.
Weiß ja nicht.
Doch, ich konnte ja sehen, wer den abgerufen hat.
Ah, okay. Ich habe den aber auch nicht gehört.
Ja, ich weiß. Egal. Auf jeden Fall, wir sind jetzt 11 Jahre verheiratet, seit 12 Jahren zusammen und haben 4 Kinder, für alle, die es vielleicht noch nicht wissen. Das jüngste Kind ist 1 und das älteste ist 9.
Wie die Orgelpfeifen.
Und wir haben, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, also ein Jahr nachdem wir uns kennengelernt haben, wir geheiratet.
Ja, sogar noch weniger. Wir haben uns ja kennengelernt.
Und dann habe ich dich dazu gebracht, habe ich dich eigentlich mehr oder weniger dazu gezwungen, mir einen Antrag zu machen. Nach 3 Monaten.
Da habe ich überhaupt nichts empfunden. Du hast einfach mir ganz viel Last genommen, weil ich war ja auch unsicher. Du hast mir quasi auch gesagt, dass wenn ich es nicht möchte, du mir auch einen Antrag machen würdest.
Also es war so, wenn du mir keinen Antrag machst, dann mache ich dir einen Antrag. Aber du hattest halt auch gar nicht die Wahl, irgendwie Nein zu sagen, weil war halt klar. Also dafür müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz ausholen, weil wir haben uns ja 2013.
Ich habe Abi fertig gemacht.
Und wir haben gleichzeitig Abi gemacht.
Ach stimmt, ja. Und dann bist du
nach Indien gegangen.
Und ich bin direkt nach
in die Bundeswehr gegangen.
Genau.
So, und ich war dann halt noch ein Jahr in Indien und bin dann ein Jahr später in die Bundeswehr gekommen. Und da war Dave mein Ausbilder.
Genau. Also als Unteroffizier dann schon. Aber nur hier, by the way, ich bin ein extrem pflichtbewusster Soldat gewesen.
Ja,
das ist mir sehr
erzählen.
Wichtig, weil ich möchte niemals so unter dieses Stigma fallen. Und ich habe niemals meine Position missbraucht. Im Gegenteil, ich war ein, würde ich sagen, eher hoch angesehener Vorgesetzter, weil ich immer auf Augenhöhe und mit Respekt allen Soldaten begegnet bin. Und wir haben zwar von Anfang an, und das kann keiner leugnen, sofort auf den ersten Blick Gefühle gehabt. Und das war Liebe auf den ersten Blick.
Ja.
Aber die romantische Liebe, diese Beziehung, die
war
ist
ja erst nachdem
als,
du gar nicht mehr
genau, als ich
nicht mehr
dir direkt vorgesetzt habe. Das war mir ganz wichtig, weil da hatten wir ja auch diese Treffen mit den
Gruppen. Ich habe dich ja, als wir uns das erste Mal noch getroffen haben, auch noch gesiezt.
Ja, ich war aber auch mehr verunsichert. Ist ja aber auch so. Aber das hat nichts mehr damit im Dienstgrad zu tun gehabt.
Und wir haben uns eigentlich gar nicht gezielt miteinander verabredet, sondern das war nämlich so, jetzt müssen wir ja gucken, dass hier meine Tochter...
Alles cool noch.
Ja, es war nämlich so, dass wir, dass ich eigentlich einen Gruppenabend geplant habe mit unserer ehemaligen Gruppe.
Mhm.
Und ich alle eingeladen habe, auch die zweite Gruppenführerin, und dann irgendwie alle abgesagt haben.
Alle.
Und am gleichen Tag haben wir noch 2 abgesagt und die andere Gruppenführerin. Dann waren nur noch wir übrig. Und weil das noch so ein Vorgesetztenverhältnis war, hatte ich ein ganz komisches Gefühl. Und
ich hatte meine Ausgehuniform an. Ich habe gedacht, da kommen
ja, aber
jetzt...
Ja, ich habe halt nicht getraut, dir abzusagen, weil ich dachte, das ist unhöflich.
Mhm.
Und da habe ich dir halt angeboten, ja komm, okay, dann lass uns vielleicht noch ein Bier trinken gehen. Lass uns beeilen, damit die Leute nicht so viel... Stoff haben.
Ja, wir sind ja unheimlich gut da drin, immer beim
weiter
Thema
zu
bleiben und uns kurz zu fassen. Und,
nicht.
Story of my life. Ja, aber okay. Ja, okay.
Auf jeden Fall haben wir uns dann kennengelernt, war Liebe auf den ersten Blick.
Alles, es war einfach eine Fügung vom Schicksal.
Wir sollten
uns treffen. Wir wussten
es nicht. Ich sage auch immer, das war das einzig Gute, warum ich so dankbar bin, dass wir in der Bundeswehr waren. Genau. Weil wir uns ja kennengelernt haben. Genau. Und alles andere kannst du einfach...
Da gehen wir jetzt besser nicht ins Detail, aber Fakt ist, das, aus. Das ist Teil von unserem Leben. Und wären wir nicht beide zu unterschiedlichen Zeit in die Marine gegangen und auch noch an den gleichen Ort und hätten die gleiche Laufbahn eingeschlagen, dann hätten wir uns nie kennengelernt.
Nee.
Dann hätten wir uns nie so weiterentwickelt, dann hätten wir nie geheiratet, keine Kinder gekriegt, wären nicht hier, hätten überhaupt keine Erkenntnis. Das gehört einfach zum Weg dazu.
Ja.
Und deshalb, ich habe übrigens ja auch ein Tattoo, weil ich ja so begeistert war. Und ganz im Ernst, es ist nicht mal die Institution an sich. Es waren leider mal wieder, wie überall, die Menschen, die es so schlimm gemacht haben. Ich bin immer für Frieden und immer gegen Krieg. Und deshalb, unsere Kinder gehen auf gar keinen Fall. Natürlich können wir die nicht singen, aber wir werden versuchen, als Vorbilder voranzugehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich wünsche mir...
Keine Werbung hier. Keine Werbung für die Bundeswehr.
Weißt du was?
Wir werden direkt gecancelt nach der ersten Minute Podcast.
Weißt du was? Eigentlich sollte jeder gecancelt werden, der für Krieg ist. Um aber jetzt mal wieder abzukürzen. Ich bin für Frieden. Immer. Und ich bin immer gegen Krieg. Ganz einfach. Und deshalb will ich nicht haben, dass meine Kinder...
In die Bundeswehr gehen.
In gar keine Armee. Und ich auch nicht, aber...
Wir hatten ganz unterschiedliche Beweggründe dahinter.
Genau.
Aber das sollte ein anderes Thema. Ich glaube, wir müssen vielleicht auch irgendwann mal einen Podcast über...
Wir hatten aber auch schöne Zeiten. Ein bisschen rumgekommen.
Übelst.
Und auf jeden Fall, nachdem ich dann zur See gefahren bin und das Studium begonnen hatte und du dann zur See gefahren bist, beziehungsweise noch während deiner Seefahrt, habe ich dann alles eingefädelt für unsere Hochzeit, die ja dann nur einige Monate später stattgefunden hat. Und als du von deiner ersten Seefahrt wiedergekommen bist, habe ich dir den Antrag gemacht. Und dann spulen wir jetzt mal vor, dann haben wir geheiratet und es war alles wundervoll und haben auch dann ganz zügig unsere Sia, unsere Hunde-Oma, warte mal kurz, wir haben jetzt 25.
Die wird nächstes Jahr 12.
Die wird 12 und sind Boxer, ein Boxermädchen. Die haben alle gesagt, Boxer werden nicht so alt. Mm-mm. Naja, und jetzt liegt sie da und schnarcht. Und die immer hat noch alle unsere Kinder mitgekriegt. Die ist voll der Family Doggo. Die hat die ist komplett...
Neurodivergent.
Perfekt.
Neurodivergenter Doggo.
Ja, ist die auch. Und dann haben wir ganz schnell unsere eigene Wohnung gehabt. Und dann auch ziemlich schnell unseren Sohn. Und was haben wir alle gemacht? Haben versucht, uns das auszureden.
Ja, was hat mein erster, schöne Grüße übrigens, falls das mal irgendwie irgendwelche Menschen erreicht, kann man ja auch nicht wissen.
Ich stelle mir immer vor, dass die mir alle zuhören und so.
Mein Oberleutnant damals, unser Gruppenleiter.
Vorgesetzter, ja.
Der hat ja zu mir gesagt, ach Mensch, jetzt kommen Sie doch erstmal an die Uni, Frau Döring. Da lernen Sie noch so viele nette, hübsche Männer kennen. Heiraten Sie doch nicht den Erstbesten, der Ihnen über den Weg läuft.
Ja, sieht man überall. Bei mir doch genau das Gleiche. Dem
würde ich manchmal gerne noch eine Karte schicken.
Ich habe versehentlich deinen Vornamen im Gruppenführerbüro genannt, also wo die Gruppenführer ja zusammensitzen. Das heißt, Soldaten wie ich, die dann schon Unteroffizier waren und die dann geplant haben, wie die weitere Ausbildung vorangeht. Da ist es ja ganz unüblich, in der Bundeswehr
Vornamen zu nennen.
Genau, es geht ja nur...
Man nennt sich
ja
immer
beim Nachnamen, aber selbst privat. Aber das weiß ich nicht, was jetzt heute ist. Fakt ist, in diesem Moment war es so, ich habe deinen Vornamen genannt, du hast auch einen sehr besonderen Vornamen. Und direkt kam, Kowalski, der steht auf dir. Und auch als ich ja Männerunterkunft war mit anderen Offizieren und so, da kamen ja auch dann diverse Anmerkungen, zum Beispiel, wenn ich vom Duschen wiedergekommen bin, was kann ich ja sagen, ruhig, knallst du die, bla bla bla. Und ich war ja schon immer ganz anders als die meisten Männer. Aber da hat sich halt alles kumuliert, ne? Also das war toxische Maskulinität und gemischt mit allen anderen.
At its
finest. Ja, das war Top-Tier-Macho-Performance. Und auch aus dem Familienbereich, bei dir und bei mir, in meiner Familie, habe ich ja gar nichts mit zu tun. Mit manchen seit Jahrzehnten, mit manchen seit vielen, vielen Jahren, hieß es ja auch dann quasi immer, ihr seid doch noch so jung. Ist das überhaupt der oder die Richtige? Bist du dir auch sicher?
Woher weiß man, ob das der oder die Richtige ist?
Ja, und alle haben uns immer in Frage gestellt.
Ja, aber das wäre ja jetzt mal eine gute Frage. Ja. Woher wussten wir, dass wir die Richtigen sind?
Da war ich noch so verbunden mit mir selbst, dass meine Intuition immer richtig lag. Und ich habe gar nicht nachgedacht. Ich wusste es intuitiv. Mein ganzes System, mein ganzes Wesen hat sofort gespürt, das ist diese Liebe auf den ersten Blick. Und Kinder wenn die heranwachsen, können ja noch viele Fehler machen. Und je älter du wirst, desto mehr wirst du dafür bestraft. Und die haben uns in der Bundeswehr immer gesagt, machen Sie so viele Fehler wie möglich, wenn Sie einen niedrigen Dienstgrad haben, weil ab dem und dem Dienstgrad hat das Folgen. Und
so ist das quasi auch aufs Leben.
Das war das eine wertvolle Sache. Und genau. Und aber da ist man dann auch viel mutiger und ich war auch viel mutiger und ich habe gar keine Angst, ich hatte von nichts Angst, weil ich davon überzeugt war und ich habe mir so geglaubt, ich hatte null Selbstzweifel.
Aber ich finde so in dem Moment, als wir uns ja gesehen haben, wussten wir das ja nicht, das kam ja nicht so in unseren Kopf rein.
Aber heiraten.
Wir dachten so, ja, aber wir haben uns ja nicht gesehen und wussten, wir sind füreinander bestimmt, wir wollen zusammen sein.
Nein.
Sondern jetzt rückblickend,
aber
wenn wir den Moment rückblickend betrachten, dann erkennen wir, ja, wir wussten es eigentlich intuitiv, unterbewusst
schon. Unterbewusst, in dem Moment. Genau. Man, das ist so wie.
Ich die ganze Zeit räuspern, das ist ja furchtbar. Was ist denn da los?
Aber das ist authentisch. Ja, aber die Nase zu ist authentisch. Aber guck mal, es gibt Dinge, die können wir Menschen einfach gar nicht beschreiben. Und es gibt auch Dinge, die sind ja viel größer als wir. Wir sind ja auch in der Realität ja auch beschränkt auf unseren Körper zum Beispiel.
Ja.
Und es gibt einfach auch Dinge, davon bin ich auch fest überzeugt, die sind auch gesellschaftlich. Zum Beispiel, wer hat uns denn beigebracht, sich selbst kennenzulernen, auf seine Gefühle, seine Gedanken zu hören, all diese Persönlichkeitsarbeit, Niemand. Das gibt es ja gar nicht. Das heißt, wenn du kein Wort für etwas hast oder keine Beschreibung oder auch wenn du inzwischen in eine andere Kultur kommst und dir etwas entdeckst, was du nicht kennst, wie willst du das denn weiter benennen? Und das
geht
war
ja nicht.
Bei uns genauso. Aber wir haben es gespürt.
Ja.
Und du hast sofort gespürt, er ist es und ich habe es gespürt, sie ist es, aber, und das ist jetzt kein Vorwurf an unsere Familie oder Freunde oder so, aber wir wussten es überhaupt gar nicht. Und natürlich kann man sagen, selbst wenn du die beste quasi Kindheit und Jugend hast, die man sich wünschen kann, die es ja gar nicht gibt, die ist ja fiktiv, dann könntest du es immer noch nicht beschreiben. Mit anderen Worten, also ich für meinen Teil kann nur sagen, auch unsere ganze Geschichte mit dem Kennenlernen.
Man versteht das immer.
Ich habe einfach nur auf mein Gefühl gehört.
Ja.
Und mein Gefühl war so gut, weil meine Intuition davor mich geleitet hat. Das heißt, ich habe gar nicht nachgedacht. Und zack kamen die Gefühle und erst danach habe ich gedacht.
Ja.
Und guck mal.
Und ich finde auch nochmal so mit Kindern und so hat sich das alles so sehr verändert, weil man dann so total weil man dann eine Verantwortung außerhalb seines Körpers hat, also außerhalb von sich selber. Und dann ist man so darauf angewiesen, man wird so leicht verunsichert vom Außen, weil einem so viele Leute erzählen in der Schwangerschaft oder dann halt auch, wenn das erste Kind dann da ist, erzählen einem ja so viele Leute, die ja alle voll die Ahnung haben, wie es alles funktioniert. Und da fängt man dann nochmal, finde ich, nochmal krasser an. Also ich meine ja sowieso vorher auch schon, aber ich finde, dann fängt man halt auch nochmal krasser an, an sich selber übelst krass zu zweifeln und zu denken, die Experten sind immer im Außen. Das heißt, also für mich war es halt so, als wir ja dann Kinder bekommen haben, und das wäre jetzt auch zum Beispiel so für dieses Thema Neurodivergenz und wie wir als Partner so damit gelebt haben oder wie wir uns so entwickelt haben über die letzten Jahre. Das hat ja ganz krass angefangen, dass wir so unsere richtigen Meltdowns und Shutdowns und so hatten und unsere richtig schlimmen Streits und so. Ich glaube so nach der Schwangerschaft und als wir unser erstes Kind bekommen haben, weil das quasi so ein, das ist ja voll oft bei super vielen so. Also erstens mal ist es ja für eine Beziehung übelst herausfordernd.
Ja.
Also es ist so voll die Probe. Ne? Wenn du vorher schon Probleme, sag ich mal, in der Beziehung hattest, dann hast du sie dann erst recht so gefühlt. Weil sich ja irgendwie auch alles verlagert. Und man wird ja auch so an seine eigene Kindheit erinnern. Das finde ich war ja bei dir so richtig krass. Und ich glaube, da sind so die ersten richtig heftigen Probleme so richtig ans Licht gekommen, weil wir sie nicht mehr zurückhalten konnten. Und dann hat so langsam so diese richtigen, also ziemlich viele Aneinanderreibungen, sag ich mal, stattgefunden und so ein, dass man sich gegenseitig nicht mehr versteht, dass man nicht weiß, was man machen soll und dass man so total verzweifelt war, weil man sich nicht verstanden hat, weil man kein Verständnis füreinander hatte und so weiter und so fort.
Ja, ich würde das noch ergänzen. Du hast das ja jetzt schön erzählt und da konnte ich ja nachdenken. Je mehr wir zu uns selbst gefunden haben und je mehr wir auch so eine Art von Isolation erfahren haben, weil wir waren dann nicht mehr in der Schule, wir waren dann auch später nicht mehr unter den Kameraden, in Anführungsstrichen, und wir waren auch nicht mehr in den Unterkünften, wir waren nicht mehr in den Eltern. Das heißt, je mehr wir isoliert wurden in unsere eigene Wohnung mit unserem eigenen Partner, das heißt, je leiser die das Geräusche, das Rauschen von außen wurde, desto lauter wurde wieder in uns drin die Stimme. Und alles, was du gesagt hast, stimmt, aber das war auch schon vorher da. Nur vorher, durch das ganze Maskieren und durch diverse andere Faktoren, ist es nicht aufgefallen. Weil, erinnere dich mal zurück, wenn wir Besuch bekommen hatten und als wir noch nicht die Wohnung hatten, zum Beispiel in Unterkünften waren, wie dann immer schon Anmerkungen kamen, auch von den Eltern, weil die mich ja nicht kannten, weil ich ja so heftig viele Routinen da schon hatte und in der Bundeswehr ist nicht aufgefallen, weil, warum habe ich so gute Bewertungen? Ja, du baust deinen Schrank perfekt, nach einem Schema, du hast eine Ordnung in der Stube, du hast eine Ordnung selbst beim Umgang mit Waffen, das fällt ja gar nicht auf und dann sagen dir noch Vorgesetzte sowas wie, denken Sie dran, Sie werden die ganze Zeit beobachtet und das heißt, ich konnte perfekt untertauchen die ganze Zeit. Wurde alles
übelst gefüttert.
Es wurde aber extrem, das heißt, wenn sogar eine Abweichung im Dienst ist, dann hat das sogar in mir drin quasi Sinn gemacht, weil ich dachte, das ist doch natürlich, das ist doch normal, nur je mehr wir wieder quasi isoliert wurden, desto mehr hat man sich mit sich selbst beschäftigt. Und das ist auch dieses mit, warum so vielen langweilig ist und so viele Menschen sich betäuben, weil das ist immer noch leiser, als wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, weil dann wird es von innen laut. Das heißt, du drehst von draußen den Lärm zwar runter, aber in dir drin wird es lauter.
Wird's ja laut.
Und weil das bedeutet, du musst dich mit dir selbst beschäftigen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, je mehr wir das gemacht haben, unterbewusst oder es einfach passiert ist, desto mehr haben wir uns, aber auch unseren Partner gesehen und desto mehr fängt man an, wie wir das doch von vielen hier Menschen aus der Community, die haben, die schreiben, erst wenn die älter sind, die merken es immer mehr.
Ja.
Je mehr Routine da ist, je mehr Gewohnheit, je mehr Alltag da ist und je eingefahrener alles einfach ist, desto mehr Zeit hat man dann auch irgendwann, drüber nachzudenken und das in Frage zu stellen. Ja. Und dann auf einmal wird es schlimmer. Es ist so. Ja. Und dann knapp, genau.
Und so war es halt bei uns ja auch. Und da hatten wir halt nach und nach unsere Zusammenbrüche. Erst war ja ich dran mit einer absolut krassen Überarbeitung, mit einem absolut heftigen Burnout und bin dann auch 3 Wochen in die Klinik gegangen. Und dann kam unser verflixtes 7. Jahr im
ersten
Jahr.
Ja, dann
naja, ich wobei direkt... nicht im ersten Jahr. Das war ja, der Große ist ja geboren 2016,
ja,
das war ja quasi im zweiten Jahr.
Ja, aber wir haben das immer so gesagt, so um nachzurechnen, quasi, dass wir das direkt zu Beginn hatten. Und das war quasi so, wie es jetzt manchmal auch noch ist in der Beziehung. Man hat ein Gespür dafür, wie weit der Partner gerade an seiner Grenze ist oder darüber.
Ja.
Und man muss sich dann oft zurückhalten. Das ist so, wie wenn einer weint, der andere weint dann nicht.
Aber ich glaube, so voll oft ist es halt auch so, also die Dynamiken, die ich so beobachte, wir sind ja jetzt schon ziemlich krass reflektiert und haben jetzt so die letzten Jahre sind so krass aufeinander eingegangen und können so heftig benennen, was jetzt gerade Thema ist. Also wenn wir jetzt uns zum Beispiel streiten, wir wissen genau, was ist gerade bei mir los, warum fühle ich mich jetzt zum Beispiel gerade angegriffen. Aber in vielen Beziehungen ist es ja so, dass nicht beide Partner so reflektiert sind.
Nein.
Man hat ja meistens entweder einen oder gar keinen von beiden, die sich dann gegenseitig
oder
mit ihren Verhaltensweisen extrem triggern und sich halt immer angegriffen fühlen. Und man dann halt so wie mit Samthandschuhen irgendwie mal aufpassen muss, was man sagt, dass sich der andere nicht angegriffen fühlt, was halt auch immer so voll oft ist, glaube ich, so Sachen verheimlichen oder halt lügen und so oder sich nicht trauen, Dinge zu sagen, nicht Dinge anzusprechen aus Angst, den anderen zu verletzen. Und was ja auch bei uns, glaube ich, auch so voll war, ich hatte ja auch übelst lang so richtig heftige Verlustängste, dass ich war jetzt super eifersüchtig, obwohl du mir gar keinen Grund dafür gegeben hast. Und ich glaube, dass auch so eine Dynamik auch in super vielen Beziehungen so ist. Und ich glaube tatsächlich auch, also ich meine, wir haben natürlich jetzt das Glück, wir sind jetzt, was heißt Glück, aber wir sind jetzt beide neurodivergent. Das heißt, wir haben irgendwie immer schon so die gleiche Schwingung gehabt, dass wir irgendwie...
Aber ohne, dass wir es wussten.
Genau, ohne, dass wir es wussten. Deswegen waren wir immer relativ schnell damit, den anderen irgendwie zu begreifen, wobei ich finde, dass wir ja auch erst seitdem wir uns mit dem Thema Neurodivergenz beschäftigen, nochmal so ein Upgrade bekommen haben und so krass Verständnis füreinander aufgebaut haben. Vorher, also ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, wie oft wir auch schon am Scheideweg standen und gedacht haben, ist es vielleicht nicht sogar besser.
Jedes Jahr. Mindestens
einmal. Wenn wir getrennte Wege gehen.
Mindestens einmal im Jahr haben wir die Diskussion, die dann aber immer, also...
Gehabt.
Jetzt
sind wir unzertrennlich, aber vorher...
Weil wir waren ja vorher schon unzertrennlich, aber es geht darum, dass du dann nicht weiter weißt. Das ist ja quasi auch nur ein Schutzmechanismus, aber hier, was du gerade gesagt hast, erstmal diese Persönlichkeitsentwicklung, die ist ja bei jedem anders. Das heißt, man hat nicht diese Synchronizität, also man ist nicht immer auf der gleichen Wellenlänge und das ist richtig tückisch und das hatten wir auch voll auf das Problem. Also um vielleicht das nochmal auf eine andere Ebene zu bringen, ich glaube, dass die allermeisten Menschen selbstbewusst sind. Nicht gänzlich nicht, sondern eher die sind gar nicht so bewusst, wie sie eigentlich sein müssten.
Wie sie handeln, was
genau,
sie tun, warum sie, aus welchem
Motiv
sie
was machen. Über ihre Persönlichkeit, genau.
Ja, genau.
Das heißt, die haben in sich, die meisten Menschen, und guck mal, da zählen wir ja auch zu, es wird ja immer besser, es ist ja ein Weg. Du kommst ja nie wirklich an. Es geht vielmehr darum, dass diese Vorstellung zum Arm, dass es ein permanentes Weiterentwickeln ist. Und es geht nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen, sondern mit seinem früheren Ich. Und deshalb, das muss man ganz vorne heranstellen, weil wenn ein Mensch mit sich selbst nicht im Reinen ist, sich selbst nicht liebt oder Traumata hat, was auch immer, aber quasi wenn ein Mensch in sich drin die Konflikte trägt, dann werden die automatisch zwangsläufig immer auch in die Beziehung einfließen und ins Aussehen. Ja. Das heißt, und jetzt überleg mal, wenn das dann zwei Menschen betrifft, die dann in einer Beziehung sind, ist das quasi so, als würdest du Muttersprache Deutsch haben, lernst gerade Spanisch und dein Gegenüber lernt gerade ein bisschen Portugiesisch, spricht aber eigentlich Muttersprache Französisch. Wie willst du denn...
Das ist ein absoluter...
Das ist eine riesen Herausforderung. Und jetzt muss da jemand hin, oder beziehungsweise müssen beide diese Position einnehmen, dass man vermittelt. Und genau das war der größte...
Erstmal musst du quasi herausfinden, welche Sprache spricht der andere denn?
Welche Sprache spreche ich selbst? Welche sprichst du?
Und dann der andere. Und dann welche spricht er? Und genau. Um dann eine gemeinsame Sprache zu finden, die gut übereinstimmt. Dafür haben wir ziemlich viele Jahre
gebraucht. Der heftigste Gamechanger, den wir hatten. Und das wurde mit diesem Thema...
Dave liebt übrigens dieses Wort,
Gamechanger. Ja, das habe ich jetzt erstmal gehört, als ich diese Netflix-Doku gesehen habe. Aber egal, das war, als wir natürlich uns auch mit dem Thema Neurodivergenz beschäftigt haben. Im Grunde haben wir da die Dinge nur mit einem anderen Wording nochmal erfahren, die wir ja ohnehin schon über uns wussten, aber nicht artikulieren konnten.
Ja, aber jetzt hatten wir Begründungen und hatten Erklärungen für unser Verhalten. Und
voll der Cliffhanger hier. Ich höre Sekunden zu, bis der Gamechanger kommt.
Ah ja, der Gamechanger,
ist meiner Meinung nach, und ich versuche das jetzt so präzise und simpel wie möglich zu benennen, ist quasi das gegenseitige Verständnis dafür, dass jeder immer sein Bestes gibt und niemals etwas gegen den Partner macht, sondern immer nur für sich.
Ja.
Das ist der Grundsatz. Also mit anderen Worten, wenn dein Partner etwas tut, was dich triggert oder wovon du dich angegriffen
fühlst. Wir reden jetzt nicht von Fremdgehen oder so, ne?
Nein.
Ich wollte es nur kurz sagen.
Grundsätzlich.
Du musst nicht in einer toxischen Beziehung bleiben, wenn dir das nicht gut tut. Okay, erzähl weiter.
Das kann man auch nicht oft genug sagen, du hast vollkommen recht. Und worauf ich aber hinaus will, ist, wenn dein Partner, egal in welcher Beziehung du jetzt bist, aber wir reden ja gerade über Partnerschaft, Ehe, aber wenn dein Lebenspartner, dein Liebespartner, wie auch immer, etwas tut, was dich vielleicht triggert oder was bei dir auf irgendeine negative Reaktion stößt, also was sich für dich nicht gut anfühlt, oder wo du das Gefühl sogar hättest, das wäre ein Angriff, dann kannst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dem nicht so ist. Weil in der Regel ist das so, dass ja jeder davon ausgeht, dass er gerade sein Bestes gibt. Und wenn dein Partner zum Beispiel etwas macht, was dich auf die Palme bringt und was dich richtig wütend macht, wo du denkst, das macht er jetzt mit Absicht, dann versuch dich mal in seine Situation oder in ihre Situation zu versetzen. Warum macht die Person das denn? Und andersherum, wenn du etwas machst, wo du nicht verstehst, warum dein Partner so eskaliert, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Partner über dich auch denkt, warum macht der oder die das? Und das hatten wir andauernd. Das heißt, wir haben uns permanent angegriffen gefühlt, haben es permanent
persönlich genommen. Und haben uns dann gegenseitig angegriffen aus einer Verletztheit heraus, aber eigentlich gar nicht, weil wir den anderen angreifen wollten.
Und das Ego stand so weit oben und das Ego war so groß, dass wir immer gedacht haben, alles würde sich um uns drehen. Mit anderen Worten, da macht einer was und natürlich so ein Bezug. Das macht er, um mir zu schaden, mein Ego.
Ja.
Und als sie aber verstanden haben, und das ist mit Neurodivergenz so geil, weil als du gesagt hast, oh, unser Sohn, der ist Autist und das alles erörtert hast und Hyperfokus und so, und wir dann gemerkt haben, oh, dein Vater, wie auch immer, muss die Geschichte jetzt nicht hier auspacken, aber quasi deine Familie hat diesen Background auch und du dieses Verständnis aufgebaut hast, habe ich dann, weiß ich noch, oben die Betten bezogen und habe die ganze Zeit verarbeitet, habe so gedacht, all das, was Jens redet, die redet doch über mich. Dann komme ich runter und sage, Nathalie, also wie ich komplett stumpf auch so, warum hast du eigentlich so viel Verständnis für unseren Sohn und deinen Vater, aber für mich nicht? Und das war kein Angriff, das war einfach nur eine
Frage.
Verarbeitung.
Habe ich auch genauso
verstanden. Ich habe das komplett ernst gemeint und habe dann gedacht, weil und dann habe ich aufgezählt, weil das, was du machst, was du machst, ich muss jetzt gerade merke ich also, das ist schon ziemlich emotional. Und dann auf einmal hast du das gemerkt und dann, nicht nur dann, aber quasi in dem Moment, auf einmal hat es Klick gemacht, aber bei mir ja genauso.
Ja.
Und dann auch immer haben wir gemerkt, oh, das ist ja nichts, was der Partner macht, ob du jetzt neurodivergent bist oder nicht, weil der dir schaden will, sondern zum Beispiel, ganz konkret, wie soll jemand verstehen, warum einem Autisten seine Routinen so wichtig sind?
Das
oder
war
einem
halt ganz
ADHSler,
lange unser,
das schwerfällt, ja, die Konzentration aufzubringen, Blickkontakt zu halten oder einfach zuzuhören, wie oft schreit man seine
wie
Kinder an?
Wie oft haben wir uns gestritten, weil... Also ich hatte ja auch immer die Intention, dir helfen zu wollen, weil es ja auch ganz lang hieß, du hast Zwangsstörungen.
Alle möglichen Diagnosen
so,
übrigens.
Und ich wollte dir immer irgendwas abnehmen. Ich wollte ja, dass du quasi diese Zwänge langsam ablegst,
genau,
weil wir ja nicht wussten, dass das deine Routinen sind. Und
ja, wir
haben uns so, boah, ich weiß gar nicht, wir haben uns so oft zerfetzt,
ja, weil
das so eine hohe Priorität hatte. Und in meiner Welt andere Dinge ja viel wichtiger waren und ich nie verstanden habe, warum kann der jetzt nicht einfach aufhören?
Guck mal, richtig.
Und es war ja nicht mal böse gemeint von meiner Seite, sondern
nein, für
mich war so, guck mal, hier schreit jetzt gerade, also ne, du hast es natürlich nie, also das war also nur da, für alle hier, wir haben nie irgendwelche Kinder schreien lassen, Dave auch nicht. Also in irgendwelchen
nein, übelsten
Ausnahmesituationen warst du immer sofort da. Aber oft war es halt so, ich musste halt, nicht oft, aber in manchen Situationen war es halt so, du hast das nicht gesehen und ich musste dann explizit fragen zum Beispiel oder dich ansprechen und du sagst, ja, warum hast du mich nicht angesprochen? Ich habe gesagt, ja, das sieht man doch, dass das jetzt gerade die höhere Priorität hat.
Mhm.
Zum Beispiel jetzt, was weiß ich, dem Kind das Brot zu schmieren. Nein, du machst jetzt gerade noch das zu Ende, während das Kind aber schon ausrastet, weil es einen Hungertod stirbt, so quasi. Musstest du deine Routine noch zu Ende machen? Ich kam nicht klar, weil ich musste 30.000 sowas halt, ne,
ja, nebeneinander
machen. Und dann habe ich halt nicht, warum muss ich dann immer fragen? Aber du warst halt natürlich auch in deiner Welt. Ich hätte einfach sagen können, hey Dave, ich brauche jetzt deine Hilfe. Du musst das und das jetzt mal gerade übernehmen. Aber ich habe dann auch in meinem Ego nicht eingesehen, ja, warum muss ich das denn ansprechen? Und ich habe halt nicht geschnallt, dass du das halt wirklich nicht mitbekommst. Also, dass es für dich einfach gerade die Priorität nicht ist und dass du meinen Stress auch nicht gesehen hast. In der Situation zum Beispiel. Und habe mich da halt immer angegriffen gefühlt, weil ich dann immer gedacht habe, okay, warum sehe ich das jetzt? Warum ist meine Priorität da so und deine Priorität ist eine andere? Zum Beispiel jetzt noch wischen, Spielmaschine ausräumen, sonst irgendwas. Warum können wir es nicht einfach liegen lassen? Und auch wenn wir Ausflüge machen wollen oder so, warum muss das immer erst alles fertig sein? Warum können wir nicht einfach gehen und so? Ich lasse halt immer alles liegen. Ich vergesse auch ständig immer irgendwelche Dinge. Das ist natürlich dann auch bei uns nochmal so richtig gegensätzlich, weil ich natürlich noch viel mehr Chaos reinbringe, was du dann wieder in Ordnung bringen musst. Und das triggert ja alles gegenseitig
ja, noch
viel heftiger.
Die Motive waren immer nobel.
Ja.
Jeder hat immer gedacht, er macht das Richtige oder sie. Du hattest die Absicht aus Liebe. Du hast immer gedacht, du würdest mir damit helfen. Und ich habe immer gedacht, du nimmst mich nicht ernst. Und wie oft habe ich gesagt, du hörst mir nicht zu.
Ja.
Du verstehst mich. Das habe ich schon millionenmal gesagt. Und ich habe aber selber nicht verstanden, dass du deine eigenen Struggles hast. Und um das mal kurz aufzulösen. Weil wie viele Partnerschaften haben wir jetzt schon erlebt, wo alle immer sagen, und es ist fast immer so, dass der Mann nicht bereit ist. Es ist einfach so. Ich sage das so.
Ganz oft, ja.
Es ist fast immer so, dass der Mann sagt, mein Ehemann, mein Partner, bla bla, will das nicht wahrhaben, nimmt mich nicht ernst, erkennt selber nicht, dass er neurodivergent ist, will nicht wahrhaben, dass er psychische Probleme hat und so weiter.
Ja.
Jedes Mal ist das so. Ich habe noch nicht
oder
einmal
will nicht
gehört,
an sich arbeiten.
Genau,
oder
nimmt mich nicht ernst, steht mir im Weg, unterstützt mich nicht mit der Schulform, bla bla, egal, ob das Neurodivergenz oder was anderes. So. Aber
not all men, but always men.
Ich habe mich auch von Tara angegriffen gefühlt und meiner Frau, bis ich erstmal verstanden habe, dass das nicht um mich geht, weil ich bin nicht
du
der Mann.
Bist nicht
ich bin ein
all
guter
man.
Mann, genau. Und
ja, ich
erziehe meine Kinder und begleite meine Kinder auch so, dass die ganz wertschätzende, respektvolle, liebevolle, wundervolle Menschen werden.
Wir versuchen es.
Ja, natürlich, wir machen unsere Fehler, aber deshalb ist für mich ganz oft so eine Thematik obsolet, weil für mich ist es normal, dass eine Frau gleichgestellt ist mit einem Mann. Ist doch nur das Geschlecht, der Mensch ist immer gleich viel wert, weil den Wert kannst du gar nicht messen. Und deshalb ist das was für mich immer so irreführend, aber um nicht noch mehr abzuschweifen, das finde ich ganz wichtig in Beziehungen, vielleicht hilft das ja auch vielen. Sobald man anfängt, bei sich selbst zu gucken, ist man auch in der Lage, mehr Empathie und Verständnis für seinen Partner aufzubringen. Und weil es bringt nämlich gar nichts, die Beziehung geht daran eher kaputt, wenn man immer denkt, man wäre im Recht. Selbst wenn jetzt der Mann oder die Frau im Unrecht ist und er oder sie über sich denkt, sie wären im Recht. Du als Partner auf der anderen Seite wirst darunter nur leiden, wenn du dagegen kämpfst.
Ja.
So, weil das heißt, du musst für dich erkennen und wenn du es für dich erkannt hast und bei dir erstmal guckst und selbst versuchst, für den anderen Verständnis aufzubringen, dann öffnest du überhaupt erstmal da den Raum für. Und vorher geht nämlich gar nichts.
Das war, glaube ich, auch eins meiner größten Themen überhaupt, jetzt noch nicht mal in unserer Beziehung, sondern generell in Beziehungen mit anderen Menschen, dass ich ganz oft immer Menschen gesehen habe von außen, das war jetzt bei dir auch so Fall, oder zum Beispiel auch in meiner Familie, jetzt zum Beispiel bei meinem Vater oder bei meiner Mutter, und war immer der Meinung, ich weiß, was in einem Moment gut für diese Person ist.
Ja.
Und ich musste ganz krass lernen, dass ich den anderen gegenüber nicht verändern kann.
Ja.
Also das war wirklich, das wusste ich vom Kopf, aber vom Herz her. Also wenn du zum Beispiel jetzt wirklich jemanden hast, nehmen wir mal ganz blödes Beispiel, jemand raucht jetzt schon viele Jahre oder jemand trinkt trinkt halt extrem exzessiv zum Beispiel Alkohol oder so. Ich kann dieser Person, also ich kann natürlich, weiß jeder, das ist schlecht. So, und ich kann der Person das halt 100-mal sagen, auch mit Liebe, und ich kann auch versuchen, ihn zu unterstützen, die Person oder wie auch immer, aber ich werde diesen Menschen nicht verändern können. Also ich kann es nicht. Diese Person muss es von sich aus wollen und von sich aus erkennen, im Herzen diese Erkenntnis haben.
Genau.
Und dann in diesen State zu kommen, das anzunehmen. Die Sache ist halt die, du musst nicht, und das finde ich halt super wichtig, manchmal ist das die Bedingung, dass sich das ändert, damit man mit dieser Person noch was zu tun haben will, weil das für einen selber ja super toxisch ist. Also angenommen, du hast jetzt eine Person, weiß ich nicht, die ständig irgendwie Grenzen überschreitet und du kannst die Person halt nicht ändern, aber für dich ist das halt super schmerzhaft und oder auch super stressig, dann hast du natürlich bitte die Erlaubnis, dass du dich von dieser Person distanzieren kannst, ja. Aber du musst nicht immer weiter versuchen, diese Person zu verändern, damit du weiter mit ihr in einer Beziehung bleiben kannst. Also es ist halt viel eher die Situation so anzunehmen, wie sie ist, die Person natürlich zu unterstützen, soweit wie es für dich möglich ist und soweit wie die Person das möchte, dass du sie dabei unterstützt. Aber dann auch zu sagen, okay, ich nehme die Situation jetzt an, wie sie ist, und ich entscheide für mich, wie gehe ich jetzt damit um?
Ja.
Kann ich mit der Person noch weiter zusammenleben? Kann ich mit der Person noch weiter befreundet sein, wenn sich das nicht ändert? Oder ziehe ich mich zurück? Ich durfte ja auch super lernen, einfach Dinge bei dir anzunehmen, die für mich ja nicht mal schlimm waren, aber die mich natürlich auch herausgefordert haben, in manchen Situationen zum Beispiel geduldiger zu sein, achtsamer zu sein, empathischer zu sein. Das heißt, es ist ja auch nicht immer was Schlechtes, den anderen nicht mehr ändern zu wollen, sondern man lernt ja auch über sich selber voll viel. Und ich glaube, das waren auch so, also das war so eine meiner krass größten Challenges, andere Menschen nicht aus einem guten Herzen heraus verändern zu wollen, weil ich der Meinung war, dass es für sie gut ist, sondern sie, also mich da hinzustellen und zu sagen, hey, wenn du mich wirklich brauchst, bedingungslos, dann bin ich da. Aber wenn nicht, du entscheidest, was für dein Leben richtig ist.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Und jeder entwickelt sich in seinem eigenen Tempo. So, das hat man ja auch voll oft, dass der eine so voll, den Quantum, wie sagt man das, Quantum Leap? No, Quantum Jump, I don't know.
Ja, aber das verrückt, man sagt im deutschen Quantensprung nur mal so nebenbei.
Ja.
Fun Fact, der Quantensprung ist quasi der kleinste Sprung, der möglich ist, um von einer Schale auf die nächste Schale zu kommen von einem Atom. Also das heißt, es gibt keinen kleineren Sprung als den Quantensprung.
Und aber wir nehmen den immer als
Beispiel
den größten.
Für den größten Sprung. Also es ist komplett paradox. Hier, ich möchte eins sagen, weil ich verarbeite ja die ganze Zeit auch, was du sagst, und ich versuche es zusammenzuführen. Ich möchte da gerne kurz ein paar Analogien nennen, weil hier wurden ja wieder ein paar Motive genannt, die ja wiederkehrend sind. Also als allererstes, um dahin zu kommen, sage ich Folgendes. Stell dir vor, du kannst nicht scharf sehen. Das heißt, du nimmst alles in deinem Leben verschwommen wahr und du versuchst jetzt aber trotzdem zu navigieren. Also ob das jetzt Nebel ist oder wie ich eine Sehschwäche, spielt alles keine Rolle. Aber stell dir vor, du siehst alles verschwommen und du versuchst dann immer dahin zu gehen, quasi wo du denkst,
dass
du hingehen musst.
Mhm.
Aber du bist dir nie richtig sicher. Und jetzt folgst du dann die ganze Zeit, was auch immer, weil du denkst, das ist zum Beispiel in einem Licht oder so. Und irgendwann stellt sich dann heraus, dass du etwas gefolgt bist, von dem du dachtest, dass es das ist, was folgt, aber das ist es nicht. Und da brauchst du auf jeden Fall ja dann Schärfe. Ob das jetzt ist, dass sich der Nebel lichtet, du einen Gipfel erklimmst,
dass du sehen kannst,
eine Brille kriegst, was auch immer.
Ja.
Erst dann bist du in der Lage, richtig zu erkennen. Das ist natürlich jetzt nur ein Sinnbild, eine Metapher. Aber so ist das grundsätzlich mit unserer Wahrnehmung. Das heißt, bevor man überhaupt weiter navigiert und vielleicht, das kennen wir aus der Seefahrt ja auch, einer Illusion folgt, muss man mit sich selbst ganz achtsam sein und muss sich wirklich damit beschäftigen, ob man gerade wirklich diese Schärfe hat und genau gerade auch klar sieht. Also jetzt symbolisch wirklich mit sozusagen mit einem reinen Herzen. Ganz klar. Und das heißt, da muss man das Ego nach ganz hinten schieben.
Ja, aber ich glaube, da fängt das Problem ja schon an.
Sag ich ja, weißt du, das ist das Erste.
Weil viele denken ja, sie hätten den Durchblick.
Ja, aber.
Und sie wären geleitet vom klaren Herzen, aber sind sie halt einfach null.
Es ist egal, wenn du denkst, du kannst scharf sehen. Jeder, das hört nie auf. Selbst der Master.
Kann nicht scharf sehen.
Keiner. Und das ist ja das Besondere daran. Du hörst ja auch nie auf zu lernen und du kommst ja auch nie an. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was ich sagen wollte, ist...
Ja, aber wie lernt man denn jetzt scharf zu sehen? Gar nicht in deiner Analogie.
Doch, habe ich ja gesagt. Das, okay, noch wichtiger als scharf zu sehen ist zu verstehen, dass du niemals wirklich so scharf siehst, wie du denkst. Das heißt, für dich ist es normal. Stell dir mal vor, jemand ist sein Leben lang so rumgelaufen, dann kriegt er auf einmal eine Brille und denkt, oh, holy, oder der ist farbenblind.
Und dann auf
und
einmal...
Und auf einmal erkennt diese Person...
Aber rückblickend ihr Leben.
Ja, ja, aber
was sie alles im Leben nicht gesehen hat, erkennt sie dann hinterher, genau. Weil sie ja dann scharf sieht. Schau. Deswegen versteht man das Leben auch immer nur rückwärts.
Ja, pass auf. Und das Nächste ist, und das passiert immer wieder, und dann kommt ein Moment, wo du auf einmal eine bessere Brille kriegst, oder auf einmal besser Licht, und dann erkennst du wieder.
Oh mein Gott.
Und jetzt die Erkenntnis ist eigentlich daran zu erkennen, dass du niemals so scharf siehst, wie du denkst, scharf zu sehen.
Nie.
Niemals. Und dass du immer daran schaffen musst. Und das ist quasi Selbstreflexion.
Ja.
Also quasi jedes Mal, wenn du in so einer Situation bist, musst du dich selbst auch quasi reflektieren. Und das heißt nicht, sich selbst in Frage stellen. Aber pass auf.
Dazu habe ich gerade heute einen Post gemacht. Ja. Das heißt, Perfektion ist nichts, was wir jemals anstreben wollen, weil das überhaupt gar nicht existiert.
Okay, ja, das ist eine Perfektion. Aber warte, ich war noch nicht fertig. Perfektion ist ja einfach nur ein Gedankenkonstrukt, weil Perfektion ist subjektiv. Wenn du sagst, du möchtest was Perfektes haben, für jeden ist was anderes perfekt. Das ist wie Utopia. Wir sagen eine perfekte Welt, für den einen ist das perfekt, für den anderen.
Ja.
Und das heißt, davon muss man sich ganz schnell trennen, weil wenn du immer sagst, das ist nicht perfekt, dann liegt das nur daran, dass du sagst, es ist nicht perfekt. Aber wenn du dir sagst, das ist perfekt und du gibst dich dann damit zufrieden, dass der Pfannkuchen ein Loch hat, weil du sagst perfekt, du bist glücklicher, als wenn du den Pfannkuchen hast, von dem 99% der Menschen sagen, der ist perfekt, weil du dich dazu entschieden hast.
Mhm.
So, aber um zurückzukommen mit dem nichts, weil du hast ja gerade das alles einmal sozusagen erklärt bei uns, worauf ich hinaus will ist, bevor du doch bei dem anderen erkennen kannst, musst du doch erstmal bei dir erkennen. Und das ist einer der wichtigsten Learnings. Eigentlich sind es immer Kreise, die sich schließen. Guck, du streitest dich mit jemandem und man beleidigt sich. Das heißt, du versuchst, die Schale zu durchdringen. Du kommst aber so nicht durch den Kern. Du kannst noch so viele Speere auf dieses Schild werfen. Das Schild ist aber so stark, du kommst nicht da durch.
Ja.
Du wirst nicht durchkommen. Das heißt, du musst es anders machen. Du musst versuchen, sozusagen jetzt das Herz zu erreichen. Das heißt, du anstatt den anderen zu beleidigen und zu bekämpfen, was zu nichts führt, musst du quasi erkennen, das ist der Falschweg, das ist auch nicht smart. Und so ist es bei uns auch. Du musst also quasi, so sehe ich das, immer erkennen, es ist nie das Offensichtliche. Es ist nie das Außen. Es ist nie der andere. Es ist immer in dir drin. Es bist immer du selbst, es fängt immer in dir dran an. Nicht Schuld.
Aber genau,
nicht Schuld.
Sagen,
der Weg.
Genau,
es fängt immer in dir selbst an. Es geht doch nicht darum, pass auf. Wir haben unser Lieblingsbeispiel ist mit dem Honig und der Scheiße.
Ich liebe
Was
das.
Was bringt es der Biene, der Fliege zu erklären, das warum Honig wertvoller ist als Scheiße?
Ich liebe
die Fliege wird es nicht verstehen.
Ja.
Und dann gibt es auch das mit dem Zebra und dem Tiger, die sich darüber streiten, welche Farbe das Gras hat. Und der Tiger sagt, natürlich ist es grün. Das Zebra sagt, nein, es ist gelb. Und die streiten sich übelst. Könnte man sich jetzt fragen, warum frisst der Tiger natürlich das Zebra? Aber ist ja perfekte Welt. Gehen die zum Löwen, weil er ist ja angeblich der King. Und dann sagt der Löwe, ja, Zebra, du hast recht. Dann sagt der Tiger, was soll das? Sagt der Löwe zum Zebra, du hast recht, hier geh dein Weg im Frieden. Das Zebra feiert voll und dann sagt er zum Tiger, und dich verbanne ich. Und dann sagt der Tiger, warum machst du das? Ich habe doch recht. Sagt er, ja, ganz einfach. du hast zwar recht mit der Farbe vom Gras, aber was du nicht verstanden hast, du hast mit jemandem diskutiert, der es nicht verstehen will. Das heißt, du hast hier eigentlich den Fehler begangen, weil du hast deine Lebenszeit damit verschwendet, jemanden davon überzeugen zu wollen, was er nicht hören will. Und übrigens, das trifft perfekt auf alles, was wir vorhin gesagt haben.
Ja.
Was bringt es dir, zu versuchen, andere zu verändern, wenn die sich verändern wollen? Wenn Menschen nicht gerettet werden wollen und du versuchst zu retten, schadest du denen, weil du und nimmst denen jedes Mal die Chance, selbst zu erkennen. Versuch einem Drogenabhängigen, einem Alkoholiker, einem Spielsüchtigen, jemanden, der nicht in der Lage ist, Beziehung zu führen, was auch immer, zu retten und du schadest denen, weil...
Ja, wir nehmen ja auch immer so Hardcore-Beispiele. Das ist ja auch in der Beziehung einfach.
Das meine ich ja gerade mit Beziehung.
So mit dem Partner, wenn der sich von der Persönlichkeitsentwicklung oder zum Beispiel auch mit zum Thema Neurodivergenz nicht weiterentwickeln
Dann lass mich das weiterführen. Dann nimm jemanden, der von dem du denkst, der nicht bereit ist, danke für die Korrektur, der nicht bereit ist, sich in seiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln, der sich gegen alles wehrt, der alle seine Glaubenssätze behält, alle seine schlechten Gewohnheiten. Du wirst den nur schaden, wenn du versuchst, ihn zu verändern, weil du nimmst ihm die Chance, es selbst zu erkennen. Und das ist dieses Lernen durch Schmerz. Ich dachte immer, boah, wie sadistisch. Nein, vielmehr geht es doch darum, erst, und das hast du ja auch gesagt, erst wenn der Mensch selbst erkennt von innen, intrinsisch, ist er bereit für die Veränderung. Du kannst jemanden immer wieder
dazu
zwingen.
Wenn du nichts veränderst, liegt es meistens daran, dass dein Leid bequemer ist als die Lösung.
Ja, oder andersherum, erst wenn das Leid so groß ist, dass es nicht mehr auszuhalten ist.
Genau.
Und das ist auch das mit der Komfortzone. Viele sagen immer Komfortzone und du denkst Komfortzone.
Ich hasse dieses Wort.
Ja, aber das ist nur die negative Konnotation. Das heißt, das ist das, was die Menschen in ihrem Sprachgebrauch daraus gemacht haben. Weil du denkst,
oder was wir darunter definieren, was eine Komfortzone ist.
Das ist die Konnotation.
Weil eigentlich brauchen wir als neurodivergente Menschen eine viel größere Komfortzone. Meistens haben die ja gar keine mehr.
Ja, und die ist ja bei jedem anders. Und die Komfortzone ist Fluch und Segen zugleich. Warum? Darin fühlst du dich sicher und geborgen und komfortabel. Deshalb ist es ja auch eine Komfortzone. Das heißt, es gibt da erstmal keinen Urge, es gibt erstmal nichts da drin, was irgendwie andeuten lassen würde, dass du etwas verändern musst. Das heißt, solange du in dieser Zone bist und deine Verhaltensweisen, deine Gedanken, dein Umfeld, hast du gar keine Lust, was zu ändern.
Genau, das nennen wir die Komfortzone. Das hatten wir ja letztens quasi dieses, sorry, dass ich jetzt wieder unterbreche.
Ist okay, bin ich ja gewohnt.
dass ich quasi gesagt habe, die Komfortzone ist ja quasi auch das, zum Beispiel jetzt bei neurodivergenten Menschen auch, wo wir einfach bleiben, obwohl sie uns vielleicht nicht gut tut. Ich finde, dieses Wort Komfortzone passt da nicht zu. Aber ich würde sagen, das sind all die Sachen, die wir gewohnt sind. Und wir können auch sehr schlechte, destruktive Muster gewöhnt sein und als Komfort empfinden, weil wir sie kennen, weil sie für uns Routine sind. Das heißt aber nicht automatisch, dass sie uns gut tun. Deswegen, weißt du...
Das Problem ist nicht der Begriff Komfort, sondern das Problem ist der Begriff Komfort. Weißt du, wieso? Weil viele setzen Komfort mit etwas Positivem gleich.
Ja.
Aber der Komfort, der ist lähmend, der betäubt. Weil der Komfort, der sorgt dafür, dass es für dich keinen Grund mehr gibt. Ich nenne jetzt wieder ein paar harte Beispiele. Du magst das ja nicht. Aber ich muss die Sprache so nutzen. Das hatten wir übrigens auch ganz oft, das Thema.
Sprache, ja.
Wie oft haben wir uns gestritten? Weil ich dir genau das Wort benutze und du hast dich vorgeführt gefühlt und hast immer gedacht, ich würde dich für dumm halten. Stimmt gar nicht. Ich habe das immer für mich getan. Weil wie oft ist es mir passiert als Kind? Keiner wusste ja, dass ich neurodivergent bin. Ich wurde immer dafür bestraft. Ich wurde immer quasi zu Unrecht behandelt. Und deshalb ist es mir besonders wichtig, ganz korrekt zu sein. Und deshalb bin ich bei allen Dingen auch sehr überkorrekt. Deshalb stehe ich auch zu meinen Fehlern. Aber mit dem Komfort, guck mal, ich nenne es wieder harte Beispiele. Netflix, Disney, was auch immer, Streamingdienste. Die sorgen dafür, dass wir immer weiter gucken. Das ist komfortabel. Du machst an, du hast im besten Fall keine Werbung mehr. Das Angebot hört nie auf. Ja. Was bedeutet das? Deine ganze Zeit ist weg. Du hast überhaupt gar keine Dringlichkeit mehr. Mhm. Etwas anderes tun, zum Beispiel dich mit dir selbst zu beschäftigen, kreativ zu werden.
Ja.
Weil es gibt ja gar keinen Grund mehr, kreativ zu sein.
ChatGPT kommt ja jetzt auch noch dazu, auch Komfort.
Lieferdienste.
Du musst selber nicht mehr nachdenken.
Die alles nach Hause bringen, musst hier rausgehen. Oder unser ganzes Leben ist darauf aus. Guck dir das ganze Marketing an. Guck dir die Automobilindustrie an. Jeder Bereich, auch die ganzen Haushaltsgeräte. Wir sind ja selbst Opfer davon geworden, wir müssen alles zu kann. Der Komfort, der sorgt dafür, dass du dich so wohl fühlst, dass es für dich keinen Grund mehr gibt, etwas zu ändern, dich auch nicht mehr weiterzuentwickeln. Und
auch wenn es Bad Habits sind, die dafür sorgen, dass du dich eigentlich sinnlos fühlst. Weil, das finde ich ja auch sogar, das haben wir ja letztens gesehen, menschliche Wesen sind ja eigentlich dafür gemacht, etwas zu erschaffen.
Zu erschaffen, wir sind alle eigentlich
Dinge Creator. Zu tun, aber wir befinden uns in einer Welt, in der wir quasi alles automatisieren und auch noch nicht mal selber mehr nachdenken müssen oder reflektieren müssen, hinterfragen müssen, sondern einfach alles komfortabel gemacht wird, dass es möglichst wenig Arbeit hat. Ja. Denkarbeit, Körperarbeit.
Und was noch hinzukommt ist,
was auch immer.
Menschen, die man lenken kann, sind einfacher für Regierungen, für die Elite. Es ist nun mal so. Und es ist alles wie in der Matrix, also quasi wie in Dystopia, in einer perfekten, unperfekten Welt. Das heißt, je uniformierter und je homogener die Menschen sind. Das heißt, je gleicher sich eine Gesellschaft ist, also im Sinne von alle haben das gleiche Muster, das gleiche Schema, desto einfacher ist es, das auch zu kontrollieren. Und das kann sich jetzt, viele würden, alle, die sich jetzt getriggert fühlen, die sind noch nicht richtig erwacht, weil das ist kein persönlicher Angriff, das passiert uns allen, sondern es geht vielmehr darum, das zu erkennen. Und nur mal so, wir sind nicht besser, wir beide auch hier sind nicht besser,
überhaupt
uns passieren.
Nicht.
Aber es geht auch nicht darum, sondern es geht darum, das zu erkennen und es besser zu machen. Und was passiert denn in einer Welt, in der Menschen, kleine Kinder von vornherein lernen, dass sie perfekt sind, dass, in der sie bedingungslos genommen werden, in der diese Individualität nicht als Abnormalität gesehen wird, in der sie frei schaffend sind, kreativ sind und einfach ihre und deren Grenzen sind nur die Grenzen, die sich selbst auferlegen.
Ja.
Wie willst du solche, diese Energie, diese Macht und all dieses Potenzial, das kannst du nicht kontrollieren.
Ja. Es geht halt nicht darum, dass jeder machen kann, was er will.
Ich rede nie von Rücksichtslosigkeit.
Ja, genau.
Von der Welt, von der ich rede, da sind die Menschen trotzdem
einfach
liebevoll und rücksichtsvoll.
Genau, darf man sich einfach frei entfalten.
Genau, aber Empathie. Und das ist das Tückische an diesem Komfort. Und deshalb denken auch viele, oh, ich habe meine Komfortzone nicht gefunden. Herzlichen Glückwunsch, bitte find deine Komfortzone niemals oder ändere die das mal. Weil jedes Mal wieder, wenn du in der Komfortzone bist, hörst du auf einmal auf. Mir passiert es andauernd. Ich lande in der Komfortzone und merke das dann und denke dann, ach, nach ein paar Wochen, ja, das ist ja das Schema F. Und dann wundert man sich, warum man seine Träume und seine Visionen nicht verfolgt.
Ja.
Weil alles ist doch so angenehm, so komfortabel. Und schlimm hieran ist, du kannst niemandem persönlichen Vorwurf machen, das ist das gesamte System. Und dann wiederum musst du sagen, wie ist das zustande gekommen? Und dann muss man wiederum sagen, jeder hat die Verantwortung für sich. Es ist verdammt schwer.
Ja.
Wir haben auch so viel Leid erfahren und wir schaffen es ja immer noch nicht ganz. Aber ganz im Ernst, wie bei dem Film Ants. Eine Ameise ist wehrlos gegen eine Heuschrecke, aber eine Million Ameisen, haben Heuschrecken keine Chance. Und es geht auch nicht um Krieg, es geht vielmehr darum, um dieses Erwachen zu erkennen und wieder in diese Eigenermächtigung zu gehen und über sein Leben selbst die Kontrolle zurückzugelangen und auch für sich zu erkennen, was man wirklich ist und will.
Ja.
Und das loszulösen von all dem, was von außen kommt. Und da wieder, werden wieder. Und damit schließe ich jetzt den Kreis, Circle of Life. Es ist alles in einem drin. Auch in der Partnerschaft.
Ja.
Ist alles in dir, du hilfst dir selbst. Und zum Schluss noch eine Sache, wegen Vergebung und so und Stress, habe ich so ein chinesisches Sprichwort gelesen. Wut ist wie Gift zu schlucken und hoffen, dass dein Feind stirbt.
Ja.
Das heißt, du kannst dich noch so aufregen, du kannst dem anderen das Schlimmste wünschen, was du willst, ob das in deiner Partnerschaft ist oder in einer anderen Beziehung. Stell dir mal eins vor, jedes Mal, wenn du über deinen Partner oder über diesen Beziehungspartner sprichst, ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder eine andere, jedes Mal, wenn du fluchst, dich aufregst und sagst, hoffentlich schmeckt sein Kaffee scheiße und noch schlimmere Dinge, jedes Mal, frag dich da mal eins, glaubst du, dass dieser Mensch in dem Moment an dich denkt und seine Lebenszeit damit verschwendet und dass du dir damit schaden kannst? Nein, der einzige Mensch, dem schadest, bist du selbst.
Ja.
Und das heißt, das ist nicht gleichgesetzt mit, dass du es gut findest, was er macht. Es geht vielmehr darum, das für sich zu erkennen. Du kannst jemandem vergeben und kannst trotzdem sagen, du willst mit dem nichts mehr zu tun haben, kannst trotzdem sagen, das war falsch. Aber auch hier, es fängt alles bei dir an. Auch in der Partnerschaft, immer.
Ja. Wir reden hier aber nicht. Ich finde das auch immer ganz wichtig zu erwähnen. Wir reden hier jetzt von Partnerschaften, in denen man grundsätzlich erstmal so sagen würde, dass man aufeinander eingehen kann oder es zumindest versucht. Also wir reden jetzt
nicht. Ich rede nie von toxischen Partnerschaften.
Von überkrass
toxischen. Nein.
Und wir wissen natürlich jetzt nicht am eigenen Leib, aber wir sind natürlich auch nicht ganz von der Realität entfernt. Komplett verblödet, sage ich mal. Es ist natürlich extrem schwer, wenn du dich in so einer furchtbaren Partnerschaft befindest.
Die sollte gar nicht existieren.
Ja, aber das ist ja leider nicht so in unserer Welt, ne?
Von sowas
reden wir nicht. Aber es geht jetzt nicht darum zu sagen, warum verlässt du die Person nicht, dass das nicht immer einfach so geht, ist halt allen klar.
Nein.
Wir reden jetzt, also wir können halt tatsächlich auch nur von unserer Erfahrung so in unserer Partnerschaft
sprechen. Wir verurteilen
sprechen.
Niemanden, wir blamen und shamen niemals. Wir haben allergrößtes Verständnis für jede Frau, für jeden Mann, für jedes Lebewesen, wenn es in einer Situation ist, in der es sich unwohl fühlt oder der Mensch sich unwohl fühlt.
Ja.
Niemals in dem, wir sitzen nicht auf dem hohen Ross, wir wissen, wie es ist. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ganz im Ernst, das ist leider ganz oft so, aber das meinen wir damit nicht. Niemals im Leben, wenn wir ein System kritisieren, würden wir jemanden dafür persönlich verantwortlich machen.
Nee.
Wir versuchen, oder ich versuche ganz oft wie ein Spiegel zu sein. Ich zeige niemals mit dem Finger auf andere Menschen. Ich versuche nur einen Spiegel aufzuzeigen. Und warum kann ich das so gut? Weil ich die Fehler alle schon gemacht habe.
Ja,
und weil
ja,
ich nicht vergessen habe, wie ich bin. Das heißt, wenn ich sage, ich finde Kita nicht gut, heißt das nicht, dass ich alle Mütter und Väter beleidige und sage, was ihr macht, ist schlecht. Das heißt nur, ich habe für mich erkannt, dass das unseren Kindern geschadet hat, mir geschadet hat und ich denke, in dieser Dimension, in der es stattfindet, nicht optimal ist für eine Welt, die ich mir vorstelle,
ja.
für eine Community. So,
ja.
aber niemals in dem
das
würde ich
das kann ja für andere anders aussehen
ja.
und es kann halt auch sein, dass, ich meine, wir haben ja auch teilweise Wege hinter uns, da kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass nicht jeder sagt, jo, das mache ich jetzt.
Nein.
So, also es geht ja auch darum, zu erkennen, dass nicht jeder Lebensentwurf für alle dann passt, dass
Nein.
jeder das so machen muss, wie wir das machen und dass die alle dann glücklich wären, wenn die das so machen würden, wie wir. Dogma fällt ja auch komplett aus.
Wenn, dann wären wir ja gar nicht hier. Weil dann, wenn wir es so machen würden, wie alle anderen, und das ist das Besondere, und das auch wieder, jeder muss das für sich entscheiden. Darf ich nur irgendwas sagen? Mit People-Pleasing und so, guck mal.
Boah, jetzt hauen wir heute aber richtig
Das gehört
drauf.
Zur Partnerschaft dazu.
Ja, natürlich.
Es ist, ich habe ja vorhin diese Analogie genannt, oder diese Metapher mit dem scharfen Sehen, ne?
Ja.
Mit sich selbst. Und das kannst du hier auch wieder anwenden, weil erst wenn du für dich selbst dieses Bewusstsein hast und wirklich weißt, was du bist und was du willst und so, dann kannst du auch klare Entscheidungen treffen und die auch immer klarer werden. Ich will auf Folgendes hinaus. Stell dir mal vor, du stellst irgendwann fest, du bist komplett unglücklich und du willst das nicht. Aber du denkst, es ist nicht möglich herauszukommen. Du denkst, ich kann meinen Partner nicht verlassen, der bringt sich sonst um oder mir passiert sonst was. Ich habe Angst oder die Kinder oder was auch immer oder die Schwiegereltern oder die Eltern. Spielt alles keine Rolle. Aber du denkst wirklich, meine Situation ist aussichtslos.
Ja.
Und Leute von außen sagen dann, ach, wie kannst du nur mit so jemandem? Weil die keine Empathie haben oder es nicht verstehen. Vielleicht meinst du auch nicht böse. Und dann fängst du an, dich zu hinterfragen und denkst dann, ach, ja, wenn das so ist, dann muss ich es noch so machen oder so. An dem Punkt kommt das zum Einsatz, was ich gerade gesagt habe. Wenn du diese Klarheit hast und weißt, was du willst, dann musst du dir auch vertrauen und dann darfst du das auch und darfst auch mutig sein und darfst dir Hilfe holen, aber du solltest niemals zu dir streng sein, wenn du es nicht direkt schaffst oder so. Aber ich will dich dazu ermutigen, auf dich zu hören. Hör immer auf die Stimme in dir. Es ist immer möglich. Nein, du musst nicht.
Wenn du das Nein fühlst, dann ist es wahr. Das heißt nicht, dass man das sofort umsetzen kann. Und wir wissen
auch,
dass super viele gefangen sind und dass sie auch wirklich Angst haben. Darum geht es jetzt nicht. Ne? Es geht einfach darum, dass du den Glauben an dieses Nein in dir einfach nicht verlieren darfst.
Genau. Es geht ganz im Ernst, wirklich ganz praktisch jetzt. Wenn du denkst, wenn du deinen Partner verlässt oder dein Partner verlässt dich und das würde nicht gehen aus finanziellen Gründen. Das stimmt nicht. Das denkst du nur. Das Leben geht trotzdem weiter. Du schaffst das. Und wenn du denkst, nur weil es jetzt nicht...
Vielleicht nicht von heute auf morgen.
Niemals,
und man muss
sich
auf jeden Fall Hilfe suchen. Aber es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten.
Ja.
Ich glaube, das ist natürlich auch eine voll privilegierte Situation, aus der wir sprechen. Ich glaube, es gibt natürlich auch super viele, denen es so schlecht geht, wo es finanziell dann einfach den Bach runtergeht. Und die einfach wirklich richtig Angst haben. Und das kann ich halt auch komplett nachvollziehen.
Ich habe allergrößtes Verständnis. Nathalie,
genau.
Wir waren da auch schon über.
Es geht nicht darum zu sagen...
Ich wollte sagen, meistens die Frauen, wenn eine Frau zum Beispiel denkt, ich kann nicht, weil ich bin finanziell abhängig von meinem Mann, dann ist das komplett berechtigt. Und ich verstehe das. Und das sollte niemals so sein. Aber ich will auf Folgendes hinaus. Das sollte niemals ein Grund sein, dass du dein Leben und deine Lebenszeit dafür opferst.
Wegschmeißt.
Du kannst das schaffen und Hilfe holen. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Ich will nur Mut machen dazu. Guck mal, stell dir mal vor... Du willst eine wunderschöne Kristallvase formen aus Glas. Was passiert, wenn du das Glas jetzt da aus dem Ofen nimmst, aus der Glut nimmst und das ist noch warm und du verformst das und jetzt kühlt das langsam ab wie eine Beziehung? Am Anfang ist das Feuer da und irgendwann und jetzt wird die Form auf einmal fest, statisch und nicht mehr dynamisch, das ist die ganze Zeit. Und jetzt willst du auf einmal, weil du feststellst, dass das Fundament, zum Beispiel der Fuß von der Vase, der eiert. Jedes Mal, wenn ich da was reinlege, wackelt die. Und jetzt willst du das verändern, auf Biegen und Brechen. Was passiert?
Geht kaputt.
Bricht in tausend Teile, ist kaputt. Aber jetzt stell mal vor, du erhitzt das wieder. Du gibst dem Zeit, du investierst da drin. Du machst das biegsam und geschmeidig. Dann wird die nicht zerbrechen. Wie beim Kintsugi im Japanischen. Wenn eine Vase zerbricht, du könntest sie wegschmeißen, könntest sie aber auch flicken. Worauf ich hinaus will ist, warum sollte ein Wandel von jetzt auf gleich stattfinden? Warum sollte der brachial und laut sein? Warum solltest du...
Manche Sachen sind ja auch einfach leise.
Genau, und langsam. Zum Beispiel, wenn du, sagen wir mal, du bist übergewichtig, du willst abnehmen. Du wirst doch nicht, wenn du heute fastest, und ich spreche aus Erfahrung, und 1000 Liegestütze machst, wirst du nicht am nächsten Tag aussehen wie ein Supermodel. Nein, sondern es über die Zeit. Schritt für Schritt. Man sagt doch so schön, irgendwie Rom wurde nicht an einem Tag gebaut und wächst ein Baum an einem Tag, wenn du den Samen setzt. Nein. Wenn du schwanger bist und das Baby wächst im Bauch, das ist doch auch nicht direkt da. Also warum sollte auch diese
Gras
Situation,
in der schneller, du bist, wenn man dran zieht.
Ja. Warum sollte dann deine Situation anders sein? Also, ganz im Ernst, welcher Grund auch immer es ist, wir machen die hier mit Mut, in aller Liebe für dich und für deine Familie, das zu ändern. Und es heißt doch nicht immer, dass man seinen Partner verlassen muss. Nein. Vielleicht schafft man es ja auch.
Schau mal uns an, hey.
Kein einziger hat uns gesagt, macht mal eine Therapie, arbeitet an euch. Ich sag nichts für Therapie. Alle haben sich rausgehalten. Hätten wir nicht an uns geglaubt, und da muss ich auch meiner Frau hier die Props aussprechen, du hast mehr an uns geglaubt, du hast das schon gesehen. Ja. Für dich war immer klar, ich bin der eine oder keiner. Und ich war selbst mir, nachdem du deinen übelsten Meltdown, zusammen, Breakdown und
Shutdown
Life Crisis, danach bin ich ja gekommen. Und das heißt, wir können uns selbst danken, weil wir es geschafft haben. Aber damit will ich auch wieder sagen, jeder geht seinen eigenen
Weg.
Wir
haben uns jeden Tag wieder füreinander entschieden.
Ja, jedes Mal. Und das
egal, wie schwer es war. Und
wir hatten kein Glück.
Manchmal, nee.
Das ist kein Glück.
Boah, wir haben so fucking
Erfolg
an
ist
uns
kein
gearbeitet.
Glück,
Leute.
Sondern nur das Ergebnis, wie Kontra K sagt, von Blut, Schweiß und Tränen.
Nein,
Spaß beiseite.
Ist ja nicht so.
Nein,
bitte
er will darauf hinaus, dass es nichts mit Glück zu tun hat, weil du tust ja was dafür.
Ja, und das Leben ist halt
Glück
so.
Glück wäre, wenn der Partner vom Himmel fällt und du bist mit dem glücklich. Hä? Darum geht's doch auch
voll
nicht.
Voll viele haben von uns zu uns auch immer von außen so gesagt, ach ja, ihr seht so glücklich aus, alles so toll. Und
oh,
so.
Ihr habt
und
ja die Kinder, ihr könnt
so,
ja reden.
Oh mein Gott.
Ja, genau.
Wenn ihr wüsstet.
Es würdet ihr über Ed Sheeran sagen, über Justin Bieber, über
du mit
Freddy.
Justin Bieber.
Ich habe halt eine Beziehung zu dem schon immer gehabt, schon bevor der so medienwirksam war. Und das werde ich auch nicht leugnen. Optisch haben wir eine Ähnlichkeit. Von der Stimme her, werdet ihr sich sehen. Spaß zur Seite, ich fühle mich verbunden. Aber, oder ob es, das sind jetzt ja eine Musiker, Freddie Mercury, oder wen auch immer, ich bin halt Musiker, Vollblut, ist einfach so. Als ob die von jetzt auf gleich erfolgreich waren.
Nein.
Als wenn jemand da sagt, schau vor jemand zu mir, hey Ed, Alter, du kannst dich so glücklich schätzen. Guck dir seine Karriere an, der wird dir sagen, nope. Der hat gespielt, wo auf dem Boden der zerbrochene Biergläser waren und keiner mehr zugehört hat. Das ist kein Glück.
Nein, ja.
So, und das ist Commitment und was nicht alles, Dedication und was nicht alles. Und deshalb auch in der Partnerschaft ist das ja genauso. Ist immer einfach von außen, ist immer einfach auf andere zu zeigen. Und deshalb lass dich auch niemals davon entmutigen, egal was andere sagen.
Andere sind nicht glücklicher, sie lügen nur besser.
Genau. Und gehabt zu haben, befreit davon haben zu wollen. Wenn du denkst, oh, die andere da, spielst du mit dem Gedanken, die Person sieht hübscher aus als mein Partner, die haben mehr Geld, bla 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 bla. Und pass auf,
mit
wenn
dem
du
nächsten
und auf einmal,
hübschen Typen an der Ecke wirst du genauso Probleme.
Und dann bist du
nicht
da
genau
und auf einmal merkst
andere.
Du, ist doch nicht so. Und wo kommen wir da wieder an? Bei uns im Inneren.
Ja.
Es ist so. Und dann denkst du, oh, die Blumen sehen schöner aus. Dann kaufst du die Blumen und stellst sie dahin und denkst, oh, die Blumen sehen schöner aus. Es hört nicht auf. Das ist immer wenn dann. Das ist bedingungsvoll, aber wir müssen hin zu bedingungslos.
Los.
Und deshalb in der Partnerschaft da auch wieder hier, egal was wir alles sagen. Im Grunde wollen wir euch nur dazu helfen, euch selbst zu helfen, weil für euch gelten eure eigenen Regeln, eure eigenen Glaubenssätze, eure eigene Vorstellung, Vision.
Und du wirst es fühlen, wenn du nicht mehr dahin gehörst.
Genau. Also.
Ich glaube, wir hätten uns halt auch getrennt, wenn wir gewusst hätten, dass eine Trennung richtig wäre, dann hätten wir, also wir haben einfach nicht aufgehört, aneinander zu glauben. Ich wusste halt immer, und ich habe einfach nicht aufgehört, daran festzuhalten, aber nicht, weil ich nicht loslassen konnte. Ich habe ganz oft losgelassen. Ich habe dich ganz oft losgelassen.
Ja, ich auch.
Aber ich habe nicht aufgehört,
mussten
für uns
aber auch
zu kämpfen. Also für diese Liebe zu kämpfen, weil ich wusste einfach in mir drinne, das ist es.
Ja, aber weißt du, an was für ein Loslassen mich das gerade erinnert, was du sagst? stell dir vor, du hast eine wunderschöne Rose im Garten und du fasst sie an und willst sie pflücken und im letzten Moment lässt du los. Weil du weißt, wenn du die jetzt abreißt, dann blüht die vielleicht noch ein paar Tage, aber wenn du dieser lässt, blüht die für immer.
Ja.
So ist es mit dem Vogel. Wenn der gefangen ist, dann ist der nicht frei. Aber wenn
so
der
Klischee, aber es ist
das
halt
ist, das
so.
Sind, weißt du, warum, woher diese Sprichwörter kommen? Weil unzählige Menschen vor uns über unzählige Jahre die Erfahrung schon gemacht haben.
Ja.
Und diese Menschen haben das schon erkannt. Und die haben das in so eine Sprache gepackt,
wir fühlen
damit das
jetzt
jeder versteht.
Ja, aber jeder die Sache ist, das. Du kannst es halt nachsprechen und es toll finden oder ja, du kannst ja, es halt fühlen. Ja.
Und es ist wertlos. Es ist wie wenn dich jemand dazu schwingt und zwingt, sich zu entschuldigen. Wenn du sagst, Loredana, sag jetzt sofort zum Emanuel Entschuldigung, dann sagt der Entschuldigung, damit der nicht auf den Stuhl muss. Ja. Aber der fühlt es nicht. Aber wenn der jetzt mit seinem Verhalten zum Beispiel zeigt, der kommt nachher an, malt dir ein Bild, was nicht immer, in seiner Sprache
ist
die Reue zeigt,
das
ist wertvoll. Ein erzwungenes Geständnis wertlos, ob es ein Liebesgeständnis ist oder Zugeständnis, Eingeständnis ist oder ein Schuldeingeständnis. Es ist wertlos, weil es kommt nicht von innen.
Vom Herzen.
Es kommt nicht vom Herzen. Es ist nicht der eigene Wille der Person. Und wenn du deinen Partner dazu zwingst, was zu ändern in der Beziehung, es ist wertlos, weil wenn der Partner nicht bereit ist, es zu machen. Und so geht es immer weiter und es wiederholt sich immer weiter.
Okay, pass auf. Bestimmt klingelt gleich unser Timer, weil der hat uns nämlich einen Timer gestellt, damit wir nicht noch stundenlang weiterreden. Vielleicht beantworten wir, wir beantworten die Frage jetzt beide.
Okay.
Zuerst du. Wenn wir da draußen neurodivergenten Personen, Paaren, 3 Tipps geben könnten für eine erfüllte, liebevolle Beziehung. Ja. Welche 3 Tipps würdest du geben?
Das kommt jetzt alles im besten Fall intuitiv. Ich versuche jetzt nicht nachzudenken.
Wir haben übrigens nichts vorbereitet.
Ich wusste gar nicht, dass du Fragen hast.
Ich habe auch keine Fragen. Hier kam einfach gerade so die Frage.
Das ist ein bold move. Ich dachte immer, bold heißt Glatze, aber es ist hier mutig. Ein mutiger Move.
1. Okay. Erster Tipp.
Be yourself. Sei du selbst. Und zweifle dann niemals dran.
Ja, verbieg dich nicht für den anderen.
Niemals. Sei du selbst in allen deinen Farben und Formen. Sei du selbst und nur du selbst. Und zweifle niemals daran. Egal ob deine Mutter, dein Sohn, deine beste Freundin, dein Idol, wer
dein
auch immer.
Partner,
sagt, dein Partner.
Dein Partner.
Oder dein früheres Ich. Zweifle niemals an dir. Be yourself. Sei immer du selbst. Das ist das Wichtigste. Zweitens, nimm dich nicht zu ernst, was heißen soll, stell dein Ego nicht in den Mittelpunkt deines Lebens. Weil wenn du dein Ego immer in den Mittelpunkt stellst, dann dreht sich alles nur noch darum, das ist egozentrisch und dann vergisst du, und dann bist du auch nicht mehr in der Lage, wahrzunehmen, was es alles gibt, wie groß die Welt ist, wie groß so eine Beziehung sein kann, weil du immer denkst, es geht nur um dich.
Worin unterscheide ich jetzt, ich selbst zu sein und mich da als Priorität Nummer 1 zu nehmen und an dem zweiten Tipp nicht mein Ego? Also was ist der Unterschied zwischen dem Ich, was sehr wichtig ist, wo man sich auch drum kümmern soll, eine Beziehung zu haben soll, also quasi zu mir selber, und was ist aber jetzt als Beispiel so, weiß ich jetzt mal, im
ganz
Alltag,
einfach.
Was ist dein Ego?
Sagen.
Okay, erzähl.
Zum Erstens, wenn ich sage, sei du selbst, be yourself, dann soll das bedeuten, das Wesen, das du bist, was du schon immer warst, von der Sekunde, wo du angefangen hast zu existieren, im Mutterleib oder schon vielleicht sogar schon davor, dieses Wesen ist perfekt. Und das ist pur und rein. Und du kannst dieses Wesen nur sein, wenn du es bedingungslos umarmst und annimmst. Ohne Wenn und Aber. Aber das heißt nicht, dass es irgendetwas im Leben gibt, das etwas daran ändern könnte. Mit anderen Worten, du sollst zwar du selbst sein, aber lass nicht zu, das meine ich mit dem Ego, dass irgendetwas an deine Person kommt, das das verändert. Ich nenne jetzt ein konkretes Beispiel. Wenn du weißt, wie wertvoll du bist und an dich glaubst, an all deine Talente und deine Visionen und an deine Liebe und was nicht alles, was dich ausmacht, was dein Wesen ist, was du bist, dann spielt es keine Rolle, was irgendjemand anders über dich sagt, weil du bist so davon überzeugt, dass nichts das erschüttern könnte. Das heißt nämlich, wenn du dein Ego in den Mittelpunkt stellst und du lässt zum Beispiel an dich so etwas heran, dann lässt du zu, dass es angegriffen wird. Stell dir vor, in meinem Fall, ich mache das jetzt, mir ist es verletzlich, ich wollte schon immer Musiker sein. Ich wollte schon immer Musik machen, singen und Musik machen, produzieren. Und ich habe über all die Jahre immer zugelassen, dass ich mich selbst manipuliere und dass andere mit Aussagen, ob das in der Therapie war, ob das in der Musikschule war, ob das hier zu Hause war, dass andere mich damit sozusagen angreifen, schädigen, weil mir mein Ego so wichtig war, weil ich dachte, wenn ich das nicht schaffe, damit ich erfolgreich bin, dann bin ich weniger wert, das muss ein Erfolg
das
sein,
ist halt
ich
kann quasi das nicht. Ego.
Das ist mein Ego, weil genau, und deshalb habe ich es persönlich genommen und habe mich angegriffen gefühlt und habe mich aus der Musikschule abgemeldet, habe in der Therapie gesagt, ich lasse nie wieder zu, dass jemand mich beim Klavierspielen korrigiert und habe hier zu Hause mir selbst eingeredet, ich könnte nicht singen. Aber jetzt habe ich erkannt, und deshalb nehme ich mich nicht so ernst, dass nichts davon etwas daran ändern könnte,
wer ich bin. Du nimmst dein Ego nicht ernst.
Ich kenne mein Ego, der Timer geht, und mein Ego ist aber mein bester Freund jetzt. Das heißt, ich lasse nicht mehr zu, dass andere Menschen mich kontrollieren mit ihren Worten und Taten und kann dann ganz einfach entscheiden und sagen, im Inneren weiß ich doch, was ich bin. Und das kann von außen nichts und niemand erschüttern.
Auch nicht du selbst, auch nicht dein Ego.
Nichts. Und das ist, ich gehe ja gerade um die Beziehung, das ist ein Beziehungstipps. Deshalb würde ich sagen, sei immer du selbst, ne? Also be yourself. Und zweitens, nimm dich nicht so ernst, also stell dein Ego hinten an. Also sei gut befreundet mit deinem Ego. Es darf aber niemals im Vordergrund stehen. Niemals. Weil eigentlich gibt es kein persönlich, wenn du es mal ganz genau nimmst.
Ja. Und drittens.
Ich weiß schon was, ich überlege nur gerade, wie ich das gut formuliere. Ich hab sofort gefühlt. Versuch, die Welt auch mal mit den Augen des anderen zu sehen. Es geht quasi um Empathie.
Ja.
Um Verständnis. Das heißt, und das ist quasi jetzt gerade wie ein Kreis, was ich gesagt habe, 1, 2 und 3. Das heißt, du musst zwar wissen, was du bist und wer du bist, aber du darfst dich auch nicht zu fest daran klammern. Du musst dich davon lösen können, auch irgendwie in deiner Person. Und wenn du das nämlich nicht kannst, kannst du dich auch nicht in andere hineinversetzen.
Nee.
Und andere nicht verstehen und andere nicht sehen, mit den Augen, aber auch mit dem Herzen. Und wenn das jetzt für jeden Menschen zutrifft, dann hätte jeder nur seine Realität und sein richtig und sein falsch. Und dann würden wir die ganze Zeit quasi wie mit Augen und Ohren klappen durch einen wunderschönen Park laufen, wo die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, wir nichts davon mitbekommen und würden uns wundern, warum wir niemanden treffen, keine Erfahrungen machen und diese Schönheit nicht sehen, weil wir nur mit unserer Welt sozusagen beschäftigt sind. Ey, geht noch besser, als hättest du ein VR-Headset auf, wo du die ganze Zeit deine Musik läuft, dein Bild läuft in deiner Welt.
Ist ja
Welt.
Bei den meisten Menschen
ja.
So.
Also das wären die drei.
So, was bei mir? Also das zu toppen ist natürlich jetzt.
Du musst es ja nicht toppen.
Stimmt, wir haben ja keinen Wettbewerb.
Du kannst
sagen,
was...
Ich sage ja ganz andere Sachen.
Sag das, was du fühlst.
Erstens, ich glaube, da nehme ich schon das, was ich im Gespräch schon gesagt habe. Erstens, versuch nicht, dein Gegenüber zu verändern.
Ja.
Also, wir verlieren uns dabei meistens selbst. Und ärgern uns meistens so viel, weil die Person es eh nie so machen wird, wie wir es wollen. Das wäre so mein Tipp Nummer 1. Zweitens, reden. Reden, 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 reden. Redet über alles. Ehrlich, offen. Und wenn dein Gegenüber das nicht verträgt, also nicht beleidigen, nicht angreifen, sondern rede darüber, was du fühlst. Rede darüber, was dich verletzt hat. Ja. Rede darüber, was dich erfreut hat. Rede darüber, was dich beschäftigt. Ich glaube, hätten wir beide nicht so viel geredet, dann würden wir jetzt nicht mehr hier sitzen.
Ja.
Ne? Ja, also,
nur zwei Sachen sagen und dann kannst du weitermachen. Ganz kurz und knackig. Ganz kurz und knackig. Daher kommt ja auch das Sprichwort, nur einem sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja. Ich nehme das jetzt mal für die Situation. Das zweite ist, das haben wir schon oft gesagt, wenn uns früher Leute gefragt haben,
ja,
und wir hatten in unserem Leben auch schon tolle Menschen, die uns ganz viel Zuspruch gegeben haben für unsere tolle Partnerschaft, die uns gefragt haben, wie macht ihr das? Und was haben, wie oft haben uns gesagt, Partner schon gefragt über Sexualität,
ja,
über ihre Ängste?
Redet.
Und dann haben wir
das
gesagt,
Schlimmste,
reden.
Ja, aber was kann passieren? Die meisten haben ja einfach Angst, verurteilt zu werden.
Ja, Judgment immer.
Und da knüpfe ich an deinen Punkten an. Eins, sei du selbst. Warum sind wir meistens nicht wir selbst? Weil wir so, wie wir waren, verurteilt worden sind und dann angepasst haben. Und wenn du eine erfüllte Partnerschaft haben willst, dann darfst du keine angepasste Version von dir sein. Denn dann ist dein Partner in deine Maske verliebt,
ja,
und nicht in dich. Also liebt nicht dich, sondern deine Maske. Und ich glaube, wenn ihr wirklich füreinander seid, ich meine, das ist ja auch so ein Prozess, das war bei uns ja auch ein Prozess, und ihr nach und nach eure Masken abschält, dann werdet ihr merken, natürlich brechen dann auch manchmal Kartenhäuser zusammen, aber wenn ihr zusammengehört, dann bleibt ihr. Auch wenn die Kartenhäuser zusammenbrechen. Das war ja bei uns auch so. Also wir haben uns ja auch kennengelernt, da waren wir ganz anders als heute. Und wir haben zusammen, der eine mal schneller als der andere, unsere Masken abgelegt. Aber wir haben immer miteinander geredet, damit wir den anderen besser verstanden haben. Und wir waren immer ehrlich. Wir haben, also auch manchmal passiert das, dass man den Gegenüber verletzt. Und es passiert auch, dass man sich streitet. Und es passiert auch, dass man ganz oft nicht einer Meinung ist. Das passiert, ohne dass man es vielleicht beabsichtigt. Aber dann weiterzureden, vielleicht auch manchmal zu schweigen, wenn es angebracht ist, aber immer wieder an den Tisch zusammenzukommen und sich die Zeit zu nehmen und sich hinzusetzen und ganz liebevoll, mit offenem Herzen miteinander zu reden, und beide offen dafür zu sein und auch wirklich sich selber mal zu hinterfragen, und selber auch vielleicht, wenn man sich in dem Moment dann verletzt fühlt oder einen das verletzt und das für einen schlimm ist, trotzdem zu versuchen, das Herz offen zu lassen und zuzuhören.
Ja. Und damit können wir euch eigentlich auch von der Illusion befreien, dass Menschen ein Recht darauf hätten, ein Leben zu führen, in dem man nicht verletzt, angegriffen wird oder eine andere Meinung hat. Das gehört zum Leben dazu.
Ja.
Und selbst wenn du als Partner etwas sagst mit einer guten Absicht und das dein Gegenüber verletzt, dann ist das weder deine noch seine oder ihre Schuld.
Mm-mm.
Das ist Teil des Lebens. Das heißt, selbst wenn du sagst, ich mag das gerne und dein Partner fühlt sich dadurch irgendwie irritiert oder angegriffen, dann ist es nicht deine Schuld und dann macht auch Gaslighting nichts. Man muss einfach akzeptieren, dass das Teil des Lebens ist. Aber wir können das nur lösen, indem wir das machen, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Und darf ich noch kurz was sagen, weil du es gesagt hast, das habe ich mal in einem Interview gesehen, da hat der Interviewer gefragt, was Liebe ist, und die Antwort war, es war auf Englisch, ich sage es jetzt sinngemäß auf Deutsch, wahre Liebe ist, wenn man vor seinem Partner so sein kann, wie man ist, in allen seinen Formen und Facetten, und du niemals Angst davor hast, dass dein Partner dich zurückweist, selbst wenn du gerade die schlechteste Form von dir selbst
war
bist.
War bei uns ja auch nicht immer so. Überhaupt nicht.
Kleiner by the way Fact, unsere jüngsten Kinder sind Hausgeburten. Und unsere Jüngste hier, die haben wir ganz alleine bekommen.
Ja.
Und das war ein harter Weg, auch über die Ernährung. Am Anfang habe ich mit meiner Frau, haben wir immer Krieg gehabt, ob das die Ernährung war. Also ich hatte immer Angst vor dem Wandel. Und wir sind so zusammengewachsen, wir haben uns so vertraut.
Ja.
Und das heißt, egal wie wir uns körperlich, physisch, aber auch psychisch, mental von der Seele her gesehen haben, wir wussten immer und zu jeder Zeit und von der ersten Sekunde bis jetzt und bis in alle Ewigkeit, dass wir uns niemals schämen müssen, niemals Angst dafür haben müssen, dass unser Partner uns nicht mehr liebt. Und man muss mutig sein, damit man sich das traut vor seinem Partner, mit seinen Dellen, mit seinen Speckrollen, aber auch mit seinen Eigenarten zu zeigen.
Ja.
Aber im Umkehrschluss bedeutet das, das ist das größte Geschenk, was du deinem Partner machen kannst, weil du gibst dem, das ist wie ein Blindfall, also wie heißt es, Trustfall. Du gibst deinem Partner damit die Möglichkeit, dir zu zeigen, dass er dich bedingungslos liebt.
Und deswegen sind wir beide auch beste Freunde.
Ja, und diese Liebe wächst. Die ist nicht von Anfang an da,
genau.
Die wächst. Nach dem Verliebtsein am Anfang, wo alles so aufregend ist, wird es erstmal abflachen und es wird schwer werden. Und dann kann man zeigen, dass man sich wirklich liebt.
Ja.
Weil Liebe ist nicht einfach, was du so im Automaten ziehst oder was du mit Geld bezahlen kannst oder was, das hat nichts mit Glück zu tun. Liebe wächst.
Immer wieder für
immer wieder.
Du
entscheidest dich jeden Tag dafür.
Ja.
Und Nummer drei?
Und Nummer drei ist, du bist nicht und der andere ist nicht. Du bist nicht für das Glück des anderen verantwortlich. Oh ja. Und da knüpft ja auch dieses Bedingungen an. Es gibt keine, also es darf keine Bedingung geben. Und das fand ich damals auch so schön. Ich war damals auf einer Veranstaltung, da hatte ein Redner gesagt, dass Partner sich immer gegenseitig sagen, ich liebe dich da und dafür, ich liebe dich, weil du das und das so gut kannst, oh, ja. Ich liebe dich, weil du dies und das so gut kannst. Und der hat gesagt, eigentlich ist das überhaupt gar kein Kompliment, weil das ist für ihn immer irgendeine Bedingung. Das heißt, meine Partnerin liebt mich nur, weil ich das und das gut kann, ja. Und das und das mache und so aussehe. Sagt er, das größte Kompliment, was meine Frau mir jemals gemacht hat, ist, als sie zu mir gesagt hat, ich liebe dich einfach so.
Ich wusste, dass du einfach so sagst. Weil oh. wir sagen uns das so oft.
Ja. Und ich glaube, das geht ja auch damit einher, ist voll emotional, ne? Ich finde das richtig süß. Dass man nicht, das musste ich auch lernen, du bist nicht in der Verpflichtung, meine Bedürfnisse und mein Glück zu erfüllen und ich nicht deins und wir dürfen das auch nicht voneinander erwarten, ja. Aber umso schöner ist es doch, wenn wir uns Dinge geben können, die uns gegenseitig glücklich machen.
Ja, was für eine Bereicherung ist es? Und damit geht ja auch dein erster Punkt einher, wenn du dich von der Vorstellung löst, dass du andere verändern könntest, weil sie nicht so sind, wie du sie dir wünschst,
ja.
Und dann erkennst, dass jeder genauso richtig ist, wie er ist, immer sein Bestes gibt und du deshalb auch so akzeptiert wirst und dadurch eine Freiheit entsteht, die euch allen und uns allen den Raum öffnet, uns selbst und den anderen zu umarmen und so zu sein, wie man wirklich ist und ja. Dann auf diesem Fundament wahre, bedingungslose Liebe zu empfangen.
Toll. Das ist wundervoll. Ich liebe dich.
Ich liebe dich auch. Voll. Oh.
Und so klein zu Tochter sagt immer, ich liebe dich voll. Und das ist ja.
Alle machen das hier und das ist aber eine Verzögerung bei, das ist wundervoll.
So, ja. Ich würde sagen, wir sind am Ende, oder? Ja, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, Leute.
Vielen Dank für deine Zeit, weil das ist die wichtigste Ressource.
Ihr seid crazy.
Ja.
Schickt mal ein YOLO. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann wisst ihr, dass ihr ein YOLO schicken müsst.
Fragen, Kommentare, Anregungen,
ihr könnt Anmerkungen. Dave und mir schreiben.
Immer. Ich bedanke für alles und ich hoffe, dass...
@notnormaldave auf Instagram.
Not normal. Nicht normal. Der Typ ist nicht normal.
Nee, ist auch nicht.
Oder wie meine Schwiegermutter sagt, schwer in Ordnung.
Ja.
Ich bin so allen so dankbar, die sich überhaupt die Zeit nehmen, uns anzuschauen, anzuhören, weil... Das heißt, ihr habt euch entschieden, einen Teil von eurer Lebenszeit, die ihr nie wieder zurückgibt, für uns aufzubringen. Und deshalb bin ich damit so verantwortungsvoll rum. Und deshalb ist auch im Anspruch von mir immer, nie Scheiße zu labern, sondern immer etwas mit Substanz und aus dem Herzen und mit Sinn von mir zu geben. Und von daher vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir konnten dir helfen, vielleicht ein bisschen Inspiration geben, vielleicht eine neue Perspektive einzunehmen. Oder
ich hoffe, es war gemütlich auf unserer Couch.
Übelst gemütlich und... dass dein Tag jetzt oder dein Abend oder wo auch immer du bist, was gerade du immer machst, jetzt ein bisschen besser ist.
Fühl dich gesehen, fühl dich geliebt und wir freuen uns alle auf dein Feedback, auf euer Feedback.
Und wie ich jetzt immer wieder sage, Dank, Liebe und Peace, also vielen Dank, alles Liebe
und Frieden.
Und Frieden.
Frieden.
Für einfach alle.
Shanti, Shanti.